gemeinsam. Ja, wir beten. Lieber Vater, wir danken dir jetzt auch für diese Worte, diese 10 Worte, die eine gewaltige Vorgabe sind, auch Sünde aufdecken, das, was du ja auch bezweckt hast, Herr Jesus Christus. Wir beten, dass du aber auch uns hilfst, dass wir nicht Pharisäer sind und darüber hinweglesen, ohne wirklich uns Gedanken zu machen. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe, die diese Dinge aufdeckt. Amen.
Amen.
Also radikal sein, ja, das ist der Gedanke. Buchstäblich die Hand abschlagen wird letztlich nicht helfen, weil dann stiehlt halt die andere, ja, wenn die eine stiehlt. Es geht aber, was der Herr Jesus sagen möchte, was der Herr Jesus durch dieses krasse Bild zeigt, ist, du musst ganz radikal sein mit allem, was ein Hindernis ist. Und wir müssen alle radikal sein mit dem, was ein Hindernis ist in unserem Leben, dem Herrn nachzufolgen. Ja? Wenn das das Internet ist, dann muss ich das Internet abmelden. Oder ich muss mir einen Provider besorgen, der familienfreundlicher Provider ist, der dann das alles schon automatisch filtert, sodass ich gar keinen Zugang habe zu diesen Sachen. Ja? Also es gibt schon Wege, wo man sagt, gut, dann tue ich mir hier eine Barriere hinein. Ja? Das Passwort, das soll sich jemand anderer aussuchen und dann weiß ich das Passwort nicht und dann kann ich auch da nichts ändern. Ja? Das ist gesund. Ja? Oder wenn es andere Dinge sind in unserem Leben. Ich soll mich fragen, womit füttere ich meine Gedanken? Ich habe hier einen Vers noch aufgeschrieben in Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Worte. Zu meinen Worten neige dein Ohr. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Merkt ihr, hier sind wieder die Augen im Spiel. Und wenn die Augen auf das gerichtet sind, eben auf die Worte des Vaters, dann kommt's gut. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Ja, nicht von den Augen weichen lassen und dann im Herzen bewahren. Das sind diese beiden Dinge. Ja. Mit den Augen kommt das Wort Gottes, lese ich das Wort des Vaters und ich bewahre es in meinem Herzen. Ja. Ich habe es immer vor Augen, das Wort Gottes, vor Augen. Da hilft auch ein Spiegel. Vor dem Spiegel kann man auch, es gibt Geschwister, die haben gewisse Bibelverse, die kleben sie an den Spiegel. Also warum nicht? Da schaue ich immer wieder rein und dann... Oder den Kalender, den Tageskalender mit dem Bibelvers, oder? Den kann man sich auch vor den Spiegeln hängen. Ja? Dann wird man daran erinnert, dass man den noch nicht abgerissen hat von heute Morgen. Ja? Und da hat man das Wort Gottes vor Augen. Ja? Jemand hat mal gesagt, alles, was du über die Augen aufnimmst, prägt dich. Letztlich vergisst du nie etwas. Es hat sich festgesetzt in deinem Gehirn. Das ist so, unser Gehirn ist so gebaut, dass es die Eindrücke aufnimmt. Gut, manche meinen, wir hätten sie vergessen, aber es ist noch da. Das ist wie bei der Festplatte, oder? Da löscht man aus der Festplatte und die Fachmänner sagen uns, da wird gar nichts gelöscht auf der Festplatte, oder? Da gibt's nur, ja, es gibt dann irgendwelche Tricks, wo man das dann doch löschen kann. Aber üblicherweise das normale Löschen, das hilft gar nicht, das ist immer noch da. Ja? Also in unseren Gedanken ist es so. Ja? Und was den Blick betrifft, das kann schon sein, dass etwas uns ins Blickfeld kommt, oder? Was wir nicht sehen sollten. Der erste Blick ist die Versuchung, der zweite Blick ist die Sünde. Es gibt, in Bregenz ist mir das passiert, da habe ich gemerkt, jetzt komme ich auf eine Brücke zu, da ist die gesamte Brücke, es war so eine Eisenbahnbrücke, es war plakatiert, ein Riesenplakat und die Straße geht unter die Brücke durch, oder? Und da steht da so eine abgezogene Frau irgendwie so drauf und so weiter. Und da musste ich Auto fahren, da musste ich so fahren. Ja? Also war noch die schon gefährlich. Habe ich gesagt, ich kann mich nicht anders retten. Ja? Manchmal ist schon schwierig, aber der Herr kann uns helfen. Ja? Der zweite Blick, das Gefallen haben an dem, ja? Das ist die Sünde. Radikal sein. Wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, haue sie ab und wirf sie von dir. Die Hand, ja, mit der Hand nimmt man dem anderen die Frau weg. Ja, die raubt dem anderen die Frau oder andere Dinge. Ja. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Hier habe ich auch noch diesen Vers aufgeschrieben von Hiob, den habe ich vergessen. Der bekannte Vers, wo Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinem einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich nicht schaute nach einer Jungfrau. Da ist das Nachschauen gemeint, oder? Und wir Männer wissen das, dass es so ist. Ja? Man kann, es gibt diesen zweiten Blick, dieses Nachschauen. Ja? Und Hiob hat aber einen Bund gemacht. Ja? Sie hat sich vorgenommen und hat das vor dem Herrn als Bund, hat das als Bund geschlossen vor dem Herrn. Hier möchte ich einen kleinen Exkurs einflechten, weil ich denke, er ist sehr wichtig und es sind doch Dinge, die uns täglich beschäftigen, oder? Die Welt wird immer unzüchtiger und das ist gut, wenn wir uns mal Gedanken machen, wie bewahre ich denn mein Inneres rein? Was ganz praktische, hilfreiche Ratschläge. Ich habe was gelesen, habe das dann ein bisschen weitergearbeitet von jemandem, das war Gassmann, hat darüber geschrieben und ich habe das dann weiter ausgefeilt und gesagt, jetzt schaue ich mir die wichtigsten Bibelverse an, die ich finde, die da eine Hilfe sind. Und das war mir schon eine Hilfe. Also erstens, Römer 8, Vers 5, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Das heißt, die denken die Dinge, die den Heiligen Geist interessieren. Wenn du geistlich gesinnt sein möchtest, ja, dann musst du an die Sachen denken, die den Heiligen Geist interessieren. Und YouTube interessiert den Heiligen Geist nicht. Oder irgendwie schlimmere Dinge, gibt ja noch schlimmere Dinge als das. Oder? Aber ich muss schauen, was interessiert mich wirklich? Was interessiert den Heiligen Geist wirklich? Das Reich Gottes, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Geschwister, die Gemeinde, ja? Das Wort Gottes, die herrlichen Wahrheiten. Ja? An ihn denken. Ein junger Mann hatte mal gesagt, ich liebe ihn, den Herrn Jesus. Dann hat der andere gesagt, woher weißt du, er war blind, woher weißt du, so wie du, er erinnere mich gerade jetzt, also woher weißt du, dass du ihn liebst? Dann sagt er, ich denke immer an ihn. Schön, oder? Wenn man jemanden liebt, dann denkt man immer an ihn. Was beschäftigt mich in meinen Gedanken? Wenn ich aufwache, was ist das erste Gedanke? Oh, schon wieder Montag. Oder was ist der Gedanke? Ich habe die Ilse Schranz besucht und ich war so begeistert von ihren positiven Einstellungen über das Leben. Das prägt einen Menschen. Die Freude. Ah, der Herr hat das geführt und das hat der Herr gemacht und jenes. Und der Herr ist im Zentrum. Das ist schön. Die Freude am Herrn, zweitens. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Da ist die Stärke. Die Freude am Herrn. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Und so weiter. Liebe, Friede, Freude. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn ich da mich beschäftige und mir das vor Augen führe, wer unser Herr ist, ja, dann ist das eine große Hilfe in dieser unreinen, unzüchtigen Welt. Dann kann uns das nicht so viel anhaben, weil der Herr uns groß vor Augen ist. Drittens, meidet das Böse in jeder Gestalt oder von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern. Ja, das ist der gleiche Vers. 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Von jeder Art, von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern. Oder das Böse in jeder Gestalt. Meidet das. Versuchen keinen Raum geben. Gebt dem Teufel keinen Raum, sagt der Apostel. Also ich kann schon etwas machen. Ich kann von mir aus, also es gibt Dinge, die ich in meinem Leben machen kann, dass der Feind Raum gewinnt. Ich nehme es nicht so ernst mit dieser und jener Sache. Wir haben einmal am Tisch über Kleidung gesprochen. Thema, das man nicht viel berührt unter Christen, aber sie hat gesagt, es ist eigentlich wichtig, dass man mal drüber redet. Ja? Kleidung. Und der Feind bekommt Raum, wenn jetzt eine gewisse Art von Kleidung normal wird, die eigentlich nicht normal sein dürfte. Ja, also es wird warm jetzt, die Eismänner sind vorbei. Jetzt, wie kleiden wir uns? Oder? Das ist für junge Frauen wichtig. Das liegt in der Natur der Sache, dass es für junge Frauen wichtig ist. Aber es muss darüber gelehrt werden, und zwar müssen die Eltern darüber gelehrt werden, damit sie den Kindern eine gute Unterweisung geben in dieser Sache. Ja. Fliehet stets die Unzucht. Fliehet die Unzucht. 1. Korinther 6, Vers 18. Jede Sünde, jede andere Sünde, die betrifft nicht den Leib, aber die Unzuchtsünde, die betrifft den Leib. Und der Leib ist was Kostbares. Der Leib ist was Würdiges in unserem Wesen. Der Leib ist nicht was Schlechtes, ja, den wird Gott einmal verwandeln, aber er ist was Würdiges. Tempel des Heiligen Geistes. Interessant, oder? Man denkt, der Heilige Geist wohnt in meinem Geist. Richtig, aber mein Geist wohnt in meinem Leib. Also wohnt der Heilige Geist in meinem Leib. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus, dort an dieser Stelle, 1. Korinther 6, Vers 19. Fliehe die jugendlichen Lüste, sagt er dem Timotheus, der damals aber schon über 30 war. In der Bibel ist 30 bis 35 ist immer noch Jugend. Ja. Fliehe die jugendlichen Lüste. Und bei beiden Versen, das ist 2. Timotheus 2, Vers 22 und 1. Korinther 6, Vers 18, beide Mal heißt es fliehet, und da steht im Griechischen, ist interessant, steht im Griechischen ein Präsensimperativ, das heißt ständig. Tut das, was befohlen wird, immerfort, ständig, fortwährende Handlung. Fliehet stets die Unzucht. Fliehe stets die jugendlichen Lüste. Das ist eine Haltung, die ich einnehmen muss. Fünftens, freu dich an der Frau deiner Jugend. Wenn ich noch keine habe, dann habe ich noch keine. Aber wenn ich eine habe, dann soll ich mich freuen an der, und wenn sie alt geworden ist, freue ich mich immer noch an der Frau meiner Jugend. Ja, das war nämlich diese, die jetzt alt geworden ist vielleicht, oder älter geworden ist. Ja, freue dich an der Frau deiner Jugend, Sprüche 5, Vers 18. Erfüllte Sexualität ausschließlich in der eigenen Ehe suchen und nicht außerhalb. Und nicht denken, erfüllt, wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, jetzt bin ich unerfüllt. Nein, die Sexualität ist nicht das Letzte. Das ist nicht das Höchste aller Lüste und Freuden, die es gibt. Das hat seinen Platz, und es ist klar, dass der junge Mensch, bei dem der Körper auf Hormonproduktion also höchste Stufe ist, ja, der hat andere Gefühle wahrscheinlich als der alternde Mensch. Da ist vielleicht ein bisschen anders, auch nicht bei jedem, wie ich höre und wie ich rede mit Leuten, auch nicht bei jedem, aber es ist so, dass doch grundsätzlich gibt es verschiedene Altersstufen, wo man mehr angefochten ist als sonst. Aber ich soll jetzt nicht denken, ja, wenn ich das jetzt nicht habe, dann bin ich unerfüllt. Dann denke ich wirklich verkehrt. Denn die Schrift zeigt uns, man braucht nur die Schrift untersuchen, die höchsten Freuden liegen nicht auf dem körperlichen Gebiet. Auch nicht, das Essen ist nicht die höchste aller Freuden, oder? Das ist schön, einen guten Braten zu essen oder was, aber das ist nicht die höchste aller Freuden. Und man kommt auch ohne aus, wirklich. Und Paulus sagt, man kommt auch ohne Betätigung der Geschlechtlichkeit aus, wirklich. Und Geschwister haben es vorgelebt, ja. William MacDonald, ja, zum Beispiel. Also es war, das will ich nur sagen, dass man das wird uns vorgespielt in der Welt, ja, als ob diese Dinge das Wichtigste sind. Das ist eine ganz banale Lüge. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste, sechstens. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste, sie kämpfen gegen die Seele. Es gibt sogar ein Hindernis, wenn man nicht mehr auf das Fleischliche aus ist, auf die fleischliche Erfüllung der Lust aus ist. Das kämpft gegen was anderes, was auch vorwärts kommen möchte, das Innere, ja, die Seele, das Geist, das Innere des Menschen ist hier gemeint, die Seele. Ja. Wir sind nicht in erster Linie Leib. Ja. Der Mensch ist nicht Leib, Seele und Geist, sondern der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Das ist ein Unterschied, oder? Die Reihenfolge ist nämlich verkehrt. Ja. Letzte Erfüllung und höchstes Glück liegt in der Beziehung zu dem Herrn. Wir sind Personenwesen. Gott hat uns geschaffen als Personenwesen. Das Eigentliche, das, was wir sind, ist nicht Leib. Das Eigentliche, was wir sind, ist der Geist. Ich sehe Geschwister, ja, die sehe ich 10 Jahre nicht, einige von euch, oder lange nicht gesehen. Der Geist, der dahinter ist, ist der gleiche. Der Körper ist gealtert. Das merkt man erst, wenn man 10 Jahre sich nicht gesehen hat. Oder bei mir merkt es auch wahrscheinlich. Ja. Aber die Person dahinter ist die gleiche. Das ist ja der eigentliche Mensch. Ja, und wenn er gestorben ist, dann ist er nur eine leblose Hülle. Und du merkst, es ist nicht mehr die Person. Ja, das eigentliche Wesen ist also die Person. Wir sind Personenwesen, weil Gott ein Personenwesen ist. Und die höchsten Freuden des Menschen liegen auf persönlicher Ebene, Beziehungsebene. Und nicht auf leiblicher Ebene. Das muss man sich klar sein. In einer Welt, wo so sehr die Prioritäten verschoben werden. Ja. Also womit beschäftige ich mich, meine Gedanken? Man kann Gedanken steuern. Kann Gedanken steuern. Jetzt sage ich mal euch, jetzt soll niemand an eine Schlange denken. Niemand. Keine Anaconda, die so diese 12 Meter langen, großen und so weiter. Nicht an Schlangen denken. Ja? Ja. Wer hat an Schlangen gedacht? Wir können unser Denken können wir steuern. Ganz bewusst und dürfen sagen, aber ich muss es füllen mit was anderem. Ich darf nicht an das Negative, was ich nicht denken soll, denken, sondern ich muss es füllen mit was anderem. Und das ist das Wort Gottes. Das ist hier gemeint. Aber jetzt sollte ich weitermachen. Darf man die Frau verwerfen? Ja, das gehört immer noch zu dem gleichen Thema. Es geht ja immer noch über das Verhalten zur Frau. Jetzt mal nicht das Verhalten zur anderen Frau, zur Frau des anderen, jetzt das Verhalten zur eigenen Frau. Der Jesus sagt, du darfst sie nicht entlassen. Die Juden, da hat sich das eingebürgert, dass sie ihre Frauen entlassen haben. Und der Herr Jesus sagt, man kann sie nicht entlassen. Fertig. Es wurde gesagt, wer sich von der Frau scheidet oder wer sie entlässt, der gebe ihr einen Entlassungsbrief, einen Scheidungsbrief. Aber ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet oder sie entlässt, außer aufgrund von Unzucht, ja klar, dann ist die Ehe natürlich schon dahin. Das ist ja die Basis, dass man sich versprochen hat, treu zu sein. Da ist ja sowieso alles schon dahin. Ja. Wenn Unzucht geschehen ist, da gibt es zwar schon noch Vergebung, da kann man zwar die Sache wieder in Ordnung machen, aber da muss das Ehegelöbnis erneuert werden, oder? Es ist ja gebrochen. Bei Unzucht innerhalb der Ehe wurde das Ehegelöbnis gebrochen, Geschwister. Damit ist die Basis der Ehe dahin. Da muss das wieder erneuert werden, wenn der Partner vergibt. Und wenn er nicht, oder wenn er sagt, jetzt nein, also ich kann nicht oder so, dann muss man das hinnehmen. Das ist hart. Aber als Christ gibt der Herr Jesus ja die Kraft, auch wieder zu vergeben. Und das wird man auch gerne vergeben. Aber da muss das Treuegelöbnis erneuert werden. Das ist auch wieder das Vertrauen dann wieder zu gewinnen, ist auch wieder ein langer Weg. Also Unzucht ist klar. Aber abgesehen von Unzucht, es gibt keine Ehescheidung. Das ist keine Option, Geschwister. Das ist grundsätzlich gar keine Option. Aber darüber sind ja viele Bücher geschrieben worden. Weiter, das dritte Wort. Über Wahrhaftigkeit im Reden. Das ist hier im Zentrum von diesen fünf. Das ist hier das dritte von den ersten fünf. Da ist interessant, in der Mitte steht hier, redet er vom Reden, von der Wahrhaftigkeit. Also das Verhältnis zur Wahrheit. Wir sollen vollkommen sein im Umgang mit der Wahrheit. Wir sollen richtig umgehen. Vers 33. Wiederum hörtet ihr, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören, du sollst dem Herrn deine Eide erfüllen, aber ich sage euch, überhaupt nicht schwören. Auch nicht beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, auch nicht bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupte schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Das ist für uns ein bisschen schwierig, der Vers, oder? Weil wir tun ja nicht bei dem Haupt schwören und bei Jerusalem und beim Himmel und bei der Erde. Aber bei den Juden war das so normal. Ja, da hat sich etwas eingeschlichen, Unwahrhaftigkeit. Unwahrhaftigkeit zerrüttet die Gesellschaft. Lüge zerrüttet und Betrug zerrüttet eine Gesellschaft. Und bei den Juden hat sich hier das eingeschlichen. Und da hat man gesagt, aber wenn man es dann wirklich ernst meinte und wirklich die Wahrheit sagen wollte, hat man gesagt, ja, aber ich schwöre jetzt beim Himmel, ja. Und dann gab es noch welche Tricks, dass man gesagt hat, ja, wenn er sagt beim Himmel, dann gilt es nicht, dann kannst du trotzdem lügen. Aber wenn du sagst bei dem Thron Gottes, dann passt. Oder dann, wenn du sagst bei dem Altar, dann passt es, ja, dann stimmt es, dann kannst du nicht aus. Das waren solche Tricks, die Juden sich da gemacht haben. Ich habe hier die Verse aufgeschrieben aus Matthäus 23, Vers 16 und 18. Da hat der Jesus das genau davon gesprochen, oder? Ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Heiligtum schwört, das ist nichts, aber wer bei dem Gold des Heiligtums schwört, das ist verpflichtend, oder? Also wenn man so schwört, dann kannst du ruhig lügen auch, aber wenn du so schwörst, beim Gold des Heiligtums, dann musst du die Wahrheit sagen. Ja? Das war natürlich sehr, sehr böser Trick. Ja? Oder wie der eine sagt, du musst einfach die Finger überkreuzen oder solche Dinge, oder? Das tut der Mensch gern. Habt ihr gewusst, dass in der katholischen Kirche Lügen keine schwere Sünde ist? Es ist nur eine lässliche Sünde. Ja, das nur nebenbei. Ja. In der katholischen Kirche wurde viel gelogen. Viel. Und betrogen. Manchmal deckt es der Herr dann auf. Das ist auch gut. Also, Wahrhaftigkeit steht also im Zentrum, aber wir sollen nicht nur auf die anderen schauen, sondern wir sollen auf uns selber schauen hier. Wahrhaftigkeit gegenüber den Mitmenschen. Ich habe hier ein Zitat von Francis Schäffer aufgeschrieben, die Art, wie Menschen miteinander umgehen und miteinander reden, bildet die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Das ist so. Wie man umgeht, ehrlich oder nicht ehrlich, oder freundlich und unfreundlich, das gehört auch dazu. Die Art, wie Menschen miteinander umgehen, ist Grundlage für die menschliche Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die Wahrheit nicht mehr ernst nimmt, die geht Bach ab. Ja. Oh mein Gott, mein Gott. Gibt es Leute, die das immer wieder sagen? Es ist eigentlich ein kleiner Schwur, oder? Den man so einflechtet. Bei Gott. Oder, das habe ich bei Gott nicht so gewollt. Bei Gott ist ein Schwur. Aber man denkt gar nicht daran, dass es ein Schwur ist, oder? Oder das war nicht so. Ich schwöre das. Ich schwöre das. Ja. Unter Jugendlichen fällt mir das jetzt wieder auf. Da gibt es einige Jugendliche, die sagen so, ja, ich schwöre das. Ja. In der Welt hört man das öfters. Und bei uns Christen soll das nicht der Fall sein. Der Herr Jesus legt uns keine genauen Formulierungen auf, mit denen wir Ja sagen sollen oder Nein, sondern einfach Ja und Nein. Das genügt. Keine besondere Formulierung. Dass euer Ja, euer Wort sei, Doppelpunkt, Ja, Ja. Also das Ja sei Ja und das Nein sei Nein. Aber was über dieses hinausgeht, ist vom Übel, vom Bösen. Heute gibt es ja Inflation der Worte, nicht nur des Geldes, auch der Worte. Heute wird viel mehr geschrieben als früher, es wird viel mehr telefoniert als früher. Im Zeitalter der Kommunikation werden die Worte inflationiert, das heißt viel Wörter, aber weniger Wert. Das ist sehr schade. Der Wert der Worte sinkt und dann sinkt auch die Sprache. Und ich möchte das jetzt unseren jungen Leuten sagen, es sind ein paar Junge ja auch hier, die Sprache, wir leben hier, wir haben die deutsche Sprache. Ja? Und die deutsche Sprache, auf die sollte man eigentlich stolz sein. Denn die deutsche Sprache ist eine gewaltige Sprache. Die hat einen Wortschatz, wo man nur staunt. Ich habe mal Bücher gelesen und auch mal Bibel, ich habe ja mit Bibelübersetzung viel gearbeitet und da habe ich die Buber-Übersetzung genommen. Ich sage, was gibt es für, das ist doch kein deutsches Wort. Dann schaue ich im Wörterbuch nach. Tatsächlich, noch nie gehört. Es gibt Wörter, die wir verwenden ja nur einen ganz kleinen Wortschatz der deutschen Sprache. Und jetzt machen wir diese wenigen Wörter, die wir verwenden, die tun wir noch verenglischen, ja, entwerten. Dann ist alles einfach nur noch cool oder andere solche Wörter. Super. Ja. Und wie die Rosemarie erzählt hat, die Kinder in der Schule, Touchpad, das haben sie gewusst, was das ist. Touchpad. Aber wenn sie was anderes erklärt hat, haben die Kinder nicht mitbekommen. Ja? Aber diese Wörter, die kennen wir alle. Ja? Und downloaden und so weiter. Ja? Die deutsche Sprache ist so eine schöne Sprache. Dann gibt es Sachen, wenn man die liest, Kommentare aus dem vorvorigen Jahrhundert. Du denkst dir, boah, das ist ja, da musst du viermal lesen, bis du es verstanden hast, weil der Satz ist so lange, aber dann merkst du, der konnte Deutsch. Wir haben da unsere SMS-Sätze, oder? Das ist alles, das geht, aber dadurch geht etwas, wir lachen drüber, aber es ist keine Lappalie. Mit der Sprache geht nämlich auch Inhalt verloren. Wenn die Sprache verloren geht oder so dermaßen verhunzt wird, ja, geht Inhalt verloren. Und man versteht die Bibel nicht mehr. Ja, der predigt so schwer, der liest lauter so komische, schwierige Bibelübersetzungen, Elberfelder und so weiter. Verstehe ich nicht. Kaufe ich mir eine Hoffnung für alle. Aber ihr wisst, dass Hoffnung für alle keine Bibelübersetzung ist. Da ist vielleicht 80% davon die Bibel. Aber die anderen 20% sind eigene Wörter. Das ist keine Bibelübersetzung. Ja? Lest Bibelübersetzungen, die wirklich das übersetzt haben, was der Text eigentlich im Griechischen sagt. Und das sind ja Bekannte, einige Bekannte wie die Elberfelder und die Schlachte, die Neue, da haben sich schon bemüht, die Sprache genau zu, das Ganze genau zu übersetzen. Das weiß ich deshalb, weil ich mich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. 10 Jahre lang in Bibelübersetzungsarbeit selber mitgearbeitet und ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. In der Ehe muss klar sein, dass wir einander die Wahrheit sagen. Das muss in der Ehe klar sein. Und in der Gesellschaft der Christen auch. Wenn ich etwas sage, um den anderen an der Nase herumzuführen oder einen falschen Eindruck zu erwecken, dann werde ich früher oder später die Gemeinschaft zerrütten. Ja? Wenn ich sarkastisch oder ironisch spreche, dann werde ich früher oder später Gemeinschaft schädigen. Es gibt Leute, da weiß man nicht, wie hat das jetzt gemeint? Hat er jetzt Klartext geredet oder ironisch? Also ich kenne solche. Da habe ich mir mehrmals überlegen müssen, ja, wie soll ich es jetzt verstehen? Wörtlich oder nicht? Also, oder ist gerade das Gegenteil von dem? Meint er jetzt gerade das Gegenteil? Ja? Und das soll nicht so sein. Ja soll ja sein. Und wenn wir den Kindern sagen ja, dann heißt es auch für die Kinder ja. Der Papa hat es versprochen. Und dann sagen Kinder ja, ja, der Papa, der verspricht viel, wenn der Tag lang ist. Dann geht Autorität verloren, dann geht Wertschätzung überhaupt verloren, Wertschätzung des Menschen, und Gesellschaft wird zerrüttet. Also diese Sache, die der Herr Jesus hier in den Mittelpunkt stellt, diese ersten fünf Worte, die ist sehr wichtig. Gott ist treu, er ist vollkommen in seinem Tun und in seinem Reden, alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue ist er, ohne falsch, gerecht und gerade. Gott selber ist wahr und deshalb sollen wir wahr sein. Deshalb sagt der Herr Jesus das hier, weil das dem Wesen Gottes entspricht. Ja heißt bei Gott ja. Steht auch in 2. Korinther 1, Vers 20, bitte, 2. Korinther 1, Vers 20. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und das Amen. Wenn Gott was sagt, dann ist auch das Ja dabei, das heißt, dann tut er das auch. Was Gott verspricht, dazu gibt es ein Amen. So ist es und so wird es dann auch sein. Und wir sollen daran denken, der Herr Jesus sagt, dass wir über jedes unnütze Wort, das wir sprechen, dass wir darüber am Tage des Gerichts Rechenschaft geben werden. Gott wird sagen, aber was hast du da gesagt? Und hier, und hier. Der Herr kann uns helfen. Man kann dafür beten, kann sagen, Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich lerne, in meinem Alltagsleben so zu reden, dass meine Wörter, die ich rede, alles nützliche Wörter sind, keine unnützlichen. Dass ich meine Wörter nicht inflationiere, sondern deflationiere, dass sie wieder mehr Bedeutung bekommen, mehr Wert bekommen. Es gibt Geschwister, es gibt Brüder, denke jetzt an gewisse Brüder, der redet, und das sitzt, aber er redet nicht so viel. Aber wenn er redet, dann denkst du, ah, das war jetzt gut, das hat jetzt wirklich gesessen. Lange Diskussion, er redet nicht, und dann sagt er zwei Sätze. Und ich denke, ah, das passt aber jetzt sehr. Und der Herr kann es uns schenken. Wir dürfen dafür beten. Er hat es uns versprochen, dass er solche Gebete erhören wird. Viertens, das Verhalten zum bedrohenden Nächsten, der uns bedroht, der uns ein Widersacher oder ist. Ja. Vers 38, ihr habt gehört, dass das gesagt wurde, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ihr merkt, hier geht es wieder um das Auge, beim zweiten Wort, so geht es beim vierten Wort auch um das Auge. Hier geht es, denken wir dran, beim zweiten Wort, da war die Sache so, wenn das Auge dich stört, reiß es heraus. Ja, aber was soll ich machen, wenn der Bruder kommt und mir das Auge rausreißt? Auge für Auge, oder? Wie du mir, so ich dir. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Der Herr Jesus zitiert hier das Gesetz. Das war so im Alten Testament, da gab es dieses Recht, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Aber es gibt auch Wörter im Alten Testament, die ganz klar sagen, du sollst dich nicht rächen. 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. 3. Mose 19, Vers 18, ich weiß nicht, habe ich den Vers? Nein, habe ich nicht. 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also Jesus korrigiert hier nicht das Gesetz Mose, das er zitiert, sondern einen verkehrten Umgang mit dem Gesetz. Die haben gesagt, ja, Auge für Auge, da steht's. Ja, sagt der Herr Jesus, aber es steht noch mehr. Es steht auch was von persönlicher Rache, die verboten ist. Ich sage euch, und jetzt zeigt er den eigentlichen Sinn, oder jetzt zeigt er, dass sie verkehrt umgehen mit dem Buchstaben des Gesetzes und den Sinn des Gesetzes nicht wahrnehmen, nämlich die Liebe. Ich sage euch, dem Bösen nicht Widerstand leisten. Es ist nicht hier gemeint, das Böse im Verhalten des Menschen. Entschuldigung, es ist nicht gemeint, der böse Mensch, sondern es ist gemeint, persönliche Begegnungen mit Ungerechtigkeit, ja, die jetzt in irgendeiner Gestalt jetzt auf mich zukommt und jetzt werde ich ungerecht behandelt oder böse behandelt. Wie soll ich jetzt reagieren? Und der Herr Jesus sagt hier, gibt hier einige klare Richtlinien vor, dem Bösen nicht Widerstand leisten, sondern dem, der dich auf deine rechte Wange schlagen wird, dem kehre auch die andere zu. Das ist interessant. Übrigens, im zweiten Gebot haben wir die rechte Hand, jetzt haben wir die rechte Wange. Ja, auch so parallel. Wie ist es mit der rechten Wange? Wenn du mir eine schlägst, welche Wange wird rot bei mir? Wenn du mir Ohrfeige gibst, welche Wange wird rot? Meine linke, weil du mit der rechten zuschlägst, oder? Wenn du mit der rechten schlägst, triffst du meine linke. Normalerweise, oder? So, mit der Vorderhand. Aber das hier geschieht mit der Rückhand. Und das ist eine extra Beleidigung. Das sind da die Knochen übrigens. Das tut weh. Das ist eine extra Beleidigung, mit der Rückhand jemanden zu ohrfeigen. Die rechte Wange. Wenn dich jemand das auf deine rechte Wange schlagen wird, dem kehre auch die andere zu. Was heißt das? Das ist eine große Beleidigung, die, wenn man ins Gesicht geschlagen wird und noch dazu so auf diese Art. Was meint der Herr Jesus, dem kehre auch die andere zu? Soll man einfach hinstellen, bitte schön, schlag zu? Das meint er nicht, das kann nicht gemeint sein. Hat er auch selber nicht getan, als er geohrfeigt wurde. Hat auch nicht gesagt, bitte schön, schlag weiter. Nein, es geht um die grundsätzliche Bereitschaft. Wenn dir Unrecht geschieht, dann sei bereit, noch weiteres Unrecht auf dich zu nehmen, wenn es so kommen sollte. Nicht so, boah, der hat mir Unrecht, dem werde ich es jetzt zeigen, oder? Der hat mir Unrecht, der hat mich so ungerecht behandelt. Dem werde ich es jetzt wirklich, der kriegt das heimgezahlt. Nein, sei sogar bereit für weiteres Unrecht, ein zweites Mal. Darum geht es. Zusätzlich Unrecht erdulden. Was hat der Herr Jesus gemacht? Der wurde geschlagen, oder? Geohrfeigt. Und was hat er gemacht? Er war bereit für weiteres Unrecht. Der wurde nicht nur geohrfeigt, oder? Dann wurde er gegeißelt. Alles unschuldig. Und dann wurde er gekreuzigt. Alles unschuldig. Er war bereit für zusätzliches Unrecht. Das geschieht. Da ist er das große Vorbild. Da geht es um die eigene Ehre, oder? Bei der rechten Wange. Das ist eine Demütigung, ja, wenn man geohrfeigt wird. Und das andere in Vers 40. Und dem, der mit dir rechten und dein Leibhemd nehmen will, überlass auch den Mantel. Da ist jetzt jemand, der mir was wegnimmt, oder? Und dann sagt der Herr, das gehört zum Dulden. Du sollst wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Gott hat alles in der Hand. Und wenn er dir das Hemd auszieht, okay, dann gib ihm auch den Mantel. Das heißt, dann sei bereit für weiteres Unrecht. Und man nimmt es aus der Hand des Herrn. In den Sprüchen steht einmal, sage nicht, wie er mir tat, so tue ich ihm. Ich vergelte dem Mann nach seinem Tun. Sprüche 24, Vers 29. Das ist die Haltung. Sag das nicht, wie er mir tat, so tue ich ihm. Sondern der Jesus wird später sagen, so wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihr ihnen. So wie ihr wollt, dass sie euch tun, das tut ihr ihnen. Lasst euch also demütigen. Und der Ohrfeige ist eine Demütigung. Und man muss auch bereit sein, Demütigungen hinzunehmen. Wenn es um die eigene Ehre geht, wenn es um das Evangelium geht, ja, wie bei Paulus, als er in Philippi da geschlagen wurde, ungerecht. Und dann schicken sie ihn heimlich weg, bitte auf Wiedersehen, Wiederschauen. Dann sagt Paulus, Moment, jetzt geht es nicht um unsere Ehre, um persönliche Ehre. Jetzt geht es um den Ruf des Evangeliums. Diese Leute müssen sich öffentlich entschuldigen, müssen uns öffentlich vor allen wegschicken. Was haben sie erreicht? Dadurch hatte die Gemeinde Jesu in Philippi Friede. Denn jetzt ist ganz klar geworden, dass die Statthalter haben falsch gehandelt, oder? Und das war für den Ruf des Evangeliums war das sehr schön, sehr gut. Ja? Das darf man. Aber wenn es um die persönliche Ehre geht, ja, dann wollen wir sagen, wollen wir uns demütigen. Wir brauchen nicht für uns Ehre. Und ich denke, wir müssen jetzt wirklich schließen, denn wir sind jetzt mittendrin, aber das macht nichts, ich werde hier morgen fortsetzen, es wird hier zu lange. Wir wollen hier abbrechen. Also vielleicht mit dem möchte ich schließen, möchte ich nur zeigen, dass hier eine Parallele ist, wenn wir diese fünf Worte hier anschauen, seht ihr, dass das erste und das letzte ist parallel, das zweite und das vorletzte ist parallel und in der Mitte steht dieses besondere Wort über das Reden. Aber darüber möchte ich jetzt morgen weitermachen, ich bin nicht fertig geworden heute, aber das macht nichts. Wollen wir hier schließen und wir können wieder aufstehen zum Gebet, vielleicht kann uns der eine oder andere noch leiten im Gebet.